Ja, genauso wie jetzt. Ich habe gesagt, wir haben das Zeug dazu, wir haben die Küche, wir haben den Keller, den Platz, wir haben die Möglichkeiten, einfach da was zu verändern. Wir müssen uns nur trauen und wir müssen einfach auch investieren.
Herzlich willkommen bei Rollin' Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Rolling Pin Talks, dem Gastro-Podcast mit den spannendsten und erfolgreichsten Persönlichkeiten, die die Branche zu bieten hat. Unser heutiger Gast gehört zur absoluten Speerspitze der europäischen Spitzensommelerie. Seine unfassbar stilsicheren Wine-Pairings gelten Kennern seit langer Zeit als geradezu bahnbrechend. Er war Rolling Pin Sommelier des Jahres 2019, Gourmillot Sommelier des Jahres 2019. Leader of the Year ist die aktuelle Nummer 3 der Austria's 50 Best Sommeliers von Rolling Pin und. Ich freue mich sehr, ihn endlich bei unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Ganz herzlich willkommen, René Antrag vom Steirereck.
Vielen Dank für die lieben Worte. Ich freue mich auch, dabei zu sein und ja, schauen wir mal, was dabei rauskommt.
Ja, lieber René, du bist ja gefühlt, sage ich mal, gefühlt eine Ewigkeit schon im Steirereck seit fast mittlerweile 14 Jahren.
Ne? Genau.
Man kann ja, jetzt...
Ich sag so, 14 Jahre definitiv ist eine lange Zeit, gerade in der Gastronomie in der heutigen Zeit. Aber es bleibt immer interessant, immer spannend und dementsprechend ist das, glaube ich, eine Win-Win-Situation.
Ja, es ist ja auch deswegen eine hochinteressante Situation momentan, weil ja in der Steirereck-Familie, sage ich mal, auch sehr viel los war und weiterhin los ist. Stichwort, das neue Pogusch, das neue Wirtshaus Pogusch in der Steiermark, das ja mit im Rahmen eines Kreislaufwirtschafts-Öko-Projekts ein richtiges Pilotprojekt ist, das wirklich weltweit auch von sich reden macht. Wie war das eigentlich für dich als der Weinverantwortliche? Hat das für dich auch eine ganz neue Schiene aufgemacht, eine neue Weinkarte zum Beispiel zu kreieren? Was war da so dein Job in diesem Projekt?
Ja, grundsätzlich ist es ja getrennt, was Pogusch betrifft und was Steirereck betrifft in Wien. Natürlich war das Interesse der Familie Reitbauer sehr groß, dass mit dem Pogusch, gerade mit dem Umbau, mit dem neuen Layout, natürlich ein bisschen attraktiver machen und innovativer machen und für die Zukunft rüsten. Ja, ich glaube, die Energie der letzten Jahre war sehr, sehr stark in Wien geprägt. Somit haben wir den Pogusch mit dem Pogusch direkt mit dem Weinkauf habe ich nicht viel zu tun gehabt bis vor 2 Jahren. Und die Anfrage war da von der Familie Reitbauer einfach, ob wir da international einfach noch ein bisschen was verändern können, einfach kreieren können, um einfach auch den begehbaren Weinkeller, das ein großer Unterschied ist zu Wien, attraktiver gestalten können für die Gäste. Ich glaube, das Konzept passt da sehr, sehr gut dazu und dementsprechend habe ich mich natürlich auch dem Wunsch angenommen und habe angefangen, teilweise aus dem Steirereck-Keller in Wien gereifte Weine oder auch Weine, die aus Regionen kommen, die man sonst nicht am Fokus oder am Schirm hat, einfach dem Pogusch zur Verfügung zu stellen, einfach runtergeschickt und somit auch ein bisschen mehr Vielfalt gelten zu lassen, weil der Fokus war vor Jahren schon sehr, sehr stark in der Steiermark geprägt beim Wein, was auch richtig war, was auch gewünscht war. Ich glaube aber mittlerweile, es kommen sehr viel Gastronomen, sehr viel Winzer, internationale Gäste in die Steiermark und die wollen einfach mal was anderes trinken, außer nur Steiermark, was nicht abwertend klingen soll. Ich glaube, die Steiermark hat viel zu bieten, auch an Qualität, an Vielfalt, an Stilistiken, aber ab und zu ein paar, einen schönen Burgunder oder mal etwas Gereiftes aus Spanien. Oder ich glaube, das ist immer willkommen und ist nur eine Bereicherung für den Keller. Mhm. Dementsprechend war das natürlich ein bisschen mehr Arbeit, viel mehr Zeit, aber ja, ich glaube, ja. Die Gäste haben was davon.
Ja, aber es galt schon auch für dich als Sommelier, dich da einzubringen, auch in diesem Projekt, um da eine angepasste Weinkarte, um in diesem Fall auch nicht zu sagen, einen angepassten Weinkeller mit auf die Beine zu stellen.
Definitiv. Also wir haben auch uns Gedanken gemacht, wie kann man den Weinkeller besser gestalten, attraktiver für den Konsumenten, den Gast zu gestalten, weil früher war es immer so, es gab natürlich viel handbeschriebene und gepickte Weinflaschen im Keller und da war ein kleiner Hinweis drauf, wie der Wein ist. Wir haben uns dann gedacht, der Chef und ich, wie könnten wir den Weinkeller so gestalten, dass kleinere Weingüter, kleinere Namen, Stilistiken, die sonst nicht so publik sind, noch mehr an den Gast kommen. Mhm. Das größte Problem ist doch, wenn ich in einen begehbaren Weinkeller komme, ich werde überfordert mit Etiketten. Ja. Der klassische Gast greift dann zu Etiketten, die man kennt, oder zu Rebsorten, die man kennt. Ja, also bedeutet eigentlich eine gewisse Ausgewogenheit ist ein bisschen fehl am Platz. Ich glaube, es ist doch viel einfacher, wenn der Gast auch sieht, wo geht die Reise hin, welche Stilistik hat der Wein, und dementsprechend haben wir uns Gedanken gemacht, kleine Pickel gemacht oder einen Ausweisungshinweis auf die Flasche. Wie ist der Wein? Ist der frisch, fruchtig, leicht? Ist der präzise, würzig, pikant? Ist er reduktiv, frisch? Ist er Maische vergoren, Gerbstoff getragen oder im Rotweinbereich? Ist er eher leichtfüßig, elegant, wird kühl getrunken? Ist er kraftvoll, weich und vollmilch oder kraftvoll, würzig, pikant oder herzhaft? Und da haben wir eine eigene Kategorien gemacht für die Weine. Wir haben das auf die Weinflaschen dann etikettiert.
Und also das steht tatsächlich jetzt alles auf jeder Weinflasche.
Genau, wir haben da ganz kleine runde Aufkleber gemacht. Wo die Farbe der Stilistik schon mal erkennbar ist. Wir haben da wie so eine Tabelle gemacht, wo man reingehen kann und man kann sich die Tabelle anschauen, welche Farbe hat welche Stilistik. Und das versucht mit drei Adjektiven zu beschreiben. Das haben wir dann, da bin ich immer im engen Kontakt mit Marian, mit dem Sommelier unten am Pogusch. Ich schicke den zum Beispiel jetzt, ich bestelle neue Weine und schreibe ihn gleich dahinter diese Kategorie. Und somit kann der Konsument sich einfach mal rübertrauen zu anderen Winzern, zu anderen Stilistiken, und man kann sich so eine eigene kleine spannende Weinbegleitung zusammenstellen. Man sagt zum Beispiel, man ist zu sechs da und sagt, hey, wir starten frisch, leicht, knackig, und dann geht man die ganze Palette durch und sagt, wir arbeiten heute den ganzen Abend an dieser Kategorienliste. Ja. Und somit habe ich schon wieder eine Sicherheit, dass ich keinen kompletten Fehlgriff leiste, gerade was Stilistik betrifft. Wenn ich leicht frisch trinken will, dann habe ich halt 8, 9 Winzer zur Auswahl, die markiert sind, die frisch leicht sind. Und da war sie mit Sicherheit, okay, passt. Das ist diese Kategorie. Also damit kann ich nicht ganz weit daneben liegen.
Ja.
Und wir wollten einfach eine gewisse Entscheidungsfindung treffen für die Gäste, zu sagen, mehr Mut zur Lücke, mehr Mut zu kleineren Produzenten und mehr Mut zu Stilisten, die man sonst vielleicht nicht tagtäglich trinkt.
Das heißt, es geht wirklich darum, dass man auch den Gast dazu bringt, weniger auf die vertrauten Namen zu vertrauen, sondern mehr darauf zu vertrauen, worauf man jetzt geschmacklich, aromatisch Lust hat und was da zum Essen passen würde.
Ja, definitiv. Ich glaube, wir wissen doch ganz genau, es gibt einfach gewisse Winzer, die sind publik, die haben auch das Vertrauen verdient über die Jahre hinweg, wo wir wissen, die machen einfach ein tolles Produkt, einen tollen Wein, und das will ich gar nicht wegreden. Das ist ganz wichtig sogar, dass wir diese Vorreiter haben. Das ist einfach so, ja. Aber ab und zu ist es doch mal schön, wenn ich mal junge Winzer mit unterstütze, mit fördere. Und ich glaube, wenn jetzt so ein begehbarer Weinkeller da ist und der Gast halt auch nicht jetzt so diese Expertise hat und das teilweise auch gar nicht haben kann, Ja, ist es doch schön, wenn man so in Form als Sommelier eine Hilfestellung gibt, ja, und ein bisschen dem Mut gibt, zu sagen, ich greife mal jetzt mal nicht zu dem klassischen Namen, den man sonst kennt, sondern ich greife mal zu jemand anders, weil ich finde, die Nachwuchs- oder die junge Generation hat genauso eine Berechtigung und wir im Restaurant Wien haben natürlich jetzt uns als Sommeliers am Gast direkt mit einer Weinkarte, da kann man das ganz anders kommunizieren, aber am Pogurisch, finde ich, gehört es einfach ab und zu, wenn man so eine Weinkeller zur Verfügung stellt, muss man auch eine Hilfestellung bieten und auch im Hintergrund ein bisschen agieren, um auch den Gast ein bisschen voranzutreiben und sagen, hey, du, probier mal was Neues. Ja? Ich sehe das als Empfehlung. Ich sehe das eher als Empfehlung. Und ich sehe das auch für den Gast. Spannung ist doch schön. Und wenn da mal ein Fehlgriff dabei ist, Mensch, das passiert uns auch selber, auch als Sommeliers im Restaurant, wenn ein Stil halt nicht so ganz dem Gast entspricht, dann hat man es probiert und fertig. Und dann geht's weiter. Such mal die nächste Flasche aus. Und damit muss man leben können. Ja, das ist ganz normal.
Ja, ja. Ist da auch dieses interaktive Element nicht auch so eine sehr mutige Neuerung, dass man sagt, man geht da mit dem Gast runter und schlägt ihm da Kategorien vor, die der Gast, auch geübte Gäste, auch sehr geeichte Gäste, so gar nicht kennen?
Ja, definitiv. Man macht das ja unbewusst. Ja, das ist ja, ich kenne da viele Geschichten, wie man Weinkarten zusammenstellt, wie man sie sortiert, wie man sie schreibt. Ob man von jung nach alt, alt zu jung, ob man Regionen, Rebsorten vorausschreibt oder das sind ja alles Stilistiken, wo man unbewusst schon den Gast irgendwie schon gewisserweise beeinflusst, gewisserweise berührt. Und ich finde das auch eine lustige Geschichte, weil gerade am Pogurisch, das ist doch eine super Atmosphäre. Man hat Spaß, man ist meist mit Freunden da und es ist doch toll, wenn jeder mal in den Weinkeller geht, sich eine Flasche aussucht und ich finde gerade diese, ja, wie du sagst, gerade diese Interaktivität finde ich ganz lustig, weil es hat ja auch einen Sinn dahinter, ja. Gewisse Stilistiken sind ja gar nicht mal so bekannt, ja, oder haben gewisse Vorteile oder man traut sich nicht drüber, ja, aber wenn man dann 1, 2 bis 3 Empfehlungen hat, die da in dem Weinkeller sind, sagt man, du, heute Abend probieren wir das mal. Es ist doch eine lustige Geschichte und ich finde, es hilft jedem weiter, wenn man einfach in gewisser Weise eine gewisse Hilfestellung bekommt, ja, und auch einen gewissen Spaß an der Sache findet, ja. Also ich persönlich zum Beispiel, wenn ich so in den Keller reingehen würde, ich finde das lustig, ich finde das toll. Wir haben es ja versucht beim Käse auch in der Meierei, wir haben ja auch in der Meierei unten beim Käse auch Karteln mit Farben und mit mehreren Tieren, Größe der Tiere, um einfach auch eine gewisse Richtung vorzugeben, wie der Käse sein kann, ja. Und das, warum sollte man das nicht auf den Wein auch ummünzen? Und ich glaube, da eignet sich der Keller gerade in der Steiermark sehr, sehr schön dafür, ja.
Ja, ja. Wie viele Positionen habt ihr am Pogurisch?
Boah, das kann ich gar nicht so aus dem Stegreif beantworten.
Also
das ist ein wandelndes, also ich glaube um die 700 Positionen bestimmt schon im Keller, also circa, aber das ändert sich Monat für Monat. Ich sage immer wieder, Positionen sagen nicht viel aus, lieber weniger Positionen, dafür gescheite Weine statt viel zu viel Positionen. Also ich sage immer wieder, Position ist nett und schön, das, was unser Kardismus pfeifen. Und ich glaube, das sind wir auf einem guten Weg.
Ja, ja. Was macht denn eine gute Weinkarte aus? Du hast schon vorgegriffen, natürlich nur die Anzahl der Positionen, sag mal rein, gar nichts aus. Ja. Jetzt mit all deiner Erfahrung, auch mit der letzten Erfahrung am Pogurisch, was sagst du, macht für dich eine gute Weinkarte aus?
Vielfalt, Spannung. Mit offenen Augen sollte der Sommelier durch die Welt gehen. Ich finde, es sollte natürlich gewisserweise zum Restaurant passen. Das ist das Wichtigste, aber auch zu den Gästen. Und ich glaube auch zukunftsorientiert, ja. Gerade wir haben das ja die letzten 14, 15, 20 Jahre gesehen in Wien. Die Reise, wo die hinging, mit dem Wein, weil wenn ich jetzt das Steyrreck vergleiche vor 15 Jahren und die Weinkarte sehe vor 15 Jahren, auch das Trinkverhalten der Gäste vor 15 Jahren ganz anderes. Es waren Es waren 10-15% Weinbegleitung. Der Rest, die haben Flaschenweiß getrunken. Der Stil war eher Wachau- und Steiermark-lastig. Ein paar Raritäten außer Burgund, Bordeaux gab es immer. Ja. Mhm. Aber ich glaube, die Zeiten haben sich dann gewandelt, wo Weinbegleitungs- oder Getränkebegleitung einfach ein bisschen mehr am Vormarsch war. Ich glaube, der Gast war hungrig nach etwas Neuem. Und das mit Balance zu verändern, war ganz wichtig und war die Herausforderung für uns. Die Weinkarte hat sich dann dementsprechend auch verändert. Es war die Herausforderung zu sagen, wie kann ich eine Weinkarte schaffen, die für einen Gast, der seit 40 Jahren im Steyrek haust, attraktiv ist, aber auch für einen Gast, der was ausüben will, der einfach sehen will, wo ist die Bench, wo gehe ich hin in Österreich, wenn ich in ein tolles Restaurant gehe, was natürlich küchenstilistisch immer am Vormarsch war, immer sich verändert hat, immer sich weiterentwickelt hat. Das muss ich auch beim Wein widerspiegeln, meiner Meinung nach, weil wir sind ja wie ein Zahnrad, das muss ja ineinander gehen. Und das war die Herausforderung. Und auch Weinbegleitung. Also
wir sind jetzt bei 60-70%. Entschuldige, dass ich dich jetzt unterbreche, aber nur für all unsere Zuhörer, dass das auch nicht vergessen geht während unseres Gesprächs. Du hast ja tatsächlich die Weinbegleitung im Steirereck von Grund auf aufgebaut. Ja, muss man fast so sagen.
Es war ein Schritt, das war ein Schritt damals. Natürlich haben wir viele Gespräche geführt und ich war damals 25, 26 und das war dann diese Zeit, wo einfach viele Gäste dann auch schon gekommen sind. René, was willst du denn ausschenken? Was gibt's uns heute Abend? Und zack, zack, zack. Und da war nicht nur der Herr Schmid. Der Schmid hat das großartig gemacht. Wir waren auch ein super Team, ja. Mhm. Aber es war dann auch die Zeit dann irgendwann mal, wo dann auch der Gast hingekommen ist. Hey, René, was schenkst du uns heute aus? Ja. Und natürlich war das eine Herausforderung für die Familie Reitbauer, als auch für uns zwei, Herrn Schmid und mich. Welchen Weg gehen wir, schlagen wir ein? Und wir haben das ganz entspannt gelöst und mit sehr viel Vertrauen und Respekt. Und ich habe dann auch dann nebenbei schon die Weinbegleitung komplett übernommen mit 26, 27 und habe versucht, eine Vielfalt reinzubringen. Eine Weinreise. Ich sage immer, Weinreise bedeutet für mich, ist wie ein guter Film. Ja, es gehört Spannung aufgebaut. Ab und zu geht man mit dem Gericht, mit Harmonie, ab und zu man versucht ein bisschen was dazu zu geben. Einfach nur Harmonie ist Fahrt. Ja, das ist dann nett und schön. Das geht durch. Man wird müde am Gaumen, weil es immer sehr harmonisch ist. Aber ich glaube, ab und zu mal gegen die Wellen zu agieren, zu sagen, ich gebe dem Gericht einfach nur einen gewissen Kick. Ich baue das Gericht auf. Ich versuche es anders zu interpretieren. Ja, gerade mit einer gewissen Säure, Salzigkeit, Gerbstoff in diese Richtung. Das ist das Spannende. Und das hätte sich ja, das muss sich ja dann auf der Weinkarte auch widerspiegeln. Ja, das Ding ist das. Eine Weinbegleitung aufzubauen, kann man schnell mal machen. Nur langfristiges Sehen zu planen mit einer spannenden Weinbegleitung, das ist ja die Herausforderung. Weil wenn man am Abend 70 Personen Weinbegleitung hat, man will reife Dinge anbieten, man will spannende Dinge anbieten. Es ist ja ein Kampf ab und zu. Genau diese Weine, die man einbauen will, auch die Flaschenanzahlen zu bekommen, da fängt das ja schon an. Da muss man ja teilweise wirklich horten und sparen und teilweise schreibe ich die Weine, die ich bekomme, gar nicht auf die Weinkarte rein, drauf, um einfach diese Weine zu safen für 3-4 Jahren, um sie zu verwenden, weil unser Stil ist jetzt nicht so, dass wir jetzt ein Gericht bekommen, 2 Monate vorher und sagen, für das Gericht brauchen wir 2 Monate einen Wein und das fahren wir dann ein halbes Jahr. Das ist ja nicht so bei uns. Bei uns sind die Gerichte dann jahreszeitlich sehr flexibel, es wechselt sehr, sehr stark. Wir versuchen auch dem Gast auch eine gewisse Abwechslung zu bieten, indem wir auch 2-3 Gerichte alle 2-3 Wochen wechseln. Kommt auf die Jahreszeit drauf an. Und somit ist es auch für uns im Service oder als Sommelier auch eine Herausforderung, dann immer eine tolle Weinreise zu gestalten und eine Getränkebegleitung, weil ab und zu ändert sich ein Gericht und wir bauen das Menü, das Weinmenü komplett um. Ja, um einfach diese, genau was ich vorher erwähnt habe, diese Spannung aufrechtzuerhalten. Dadurch, dass wir 2 Gerichte zu einem Gang haben, bedeutet das gleichzeitig, der Gast kann wählen, ob das oder das Gericht. Und wenn man das über 7 Gänge fährt, haben wir 14 verschiedene Gänge. Und in den 14 verschiedenen Gängen müsste man es vermeiden, Gleichheit oder eine gewisse dogmatische Richtung zu vermeiden. Bedeutet, egal was er wählt, sollte es immer spannend bleiben. Es sollte eine harmonische, spannende Weinfolge sein und eine Attraktivität haben. Ja, und das ist die Herausforderung. Da hat sich auch der Einkauf komplett geändert. Also Einkauf hat sich in dem Sinne geändert, im Moment, wo ich Weinbilder übernommen habe, musste ich einkaufen, konnte ich einkaufen, musste ich viel einkaufen, einfach auch die Weinkarte war nicht gerüstet für das.
Für das Projekt Weinbegleitung auf,
richtig, richtig.
Auf zwischen 10 und 15 Gänge.
Genau, war nicht gerüstet. Wir hatten gar nicht diese Vielfalt, um eine Weinbegleitung für 14 Gänge in diesem Ausmaß zu gestalten. Das ging gar nicht.
Wie hast du das damals deinen Chefs verkauft? Also wie hast du gesagt, okay, genau jetzt hört so mal wie zu, jetzt. Wir müssen jetzt mal richtig investieren.
Ja, genauso wie jetzt. Ich habe gesagt, wir haben das Zeug dazu, wir haben die Küche, wir haben den Keller, den Platz, wir haben die Möglichkeiten, einfach da was zu verändern. Wir müssen uns nur trauen und wir müssen einfach auch investieren. Das ging, um reife Weine zu kaufen. Es kostet erstens mehr Geld teilweise, ja, natürlich. Mhm. Aber deswegen war es die ersten Jahre, haben wir natürlich sehr viel investiert. Das muss man einfach so sagen. Wir haben reif einkaufen müssen, um sie aktuell in der Weinbegleitung reinzugeben, haben aber auch jung kaufen müssen, um was wegzulegen, um dann irgendwann mal aus dem Keller zu nähren. Ja. Und so sieht man das jetzt. Jetzt muss man sagen, die letzten 4-5 Jahre arbeiten wir zu 80% aus dem Keller mit den Weinen, ohne frisch nachzukaufen. Außer gewisse Dinge. Ich bin entspannter geworden im Einkauf. Warum? Weil wir jetzt einen guten Fundus haben, weil wir eine Vielfalt da haben. Wir haben Rebsorten da, die man einbauen kann, die wirklich einzigartig sind. Somit tue ich mir natürlich viel leichter in einer großen Begleitung. Warum? Weil wenn ich ein Molon de Bourgogne, ein Genguevasi, ganz genau die Wiederholung, dass nochmal so ein Stil kommt, wird sich nicht nochmal in diesem Menü bieten. Ja, das anders wäre es, wenn ich jetzt zum ersten Gang einen Veltliner anbiete. Ja, da muss ich mir schon Gedanken machen, wie, wenn nochmal ein Veltliner passen würde, was ein Stil könnte ich da einbauen? Wo kommt der her? Da ist die Wiederholung natürlich viel, viel größer. Und das haben wir die ersten Jahre gemacht. Wir haben eingekauft, wir haben verschiedene Stile, Regionen, die uns am Herzen lag. Also mir war Spanien, Frankreich. Natürlich bin ich da sehr, sehr nah dran, weil mir einfach Spanien am Herzen liegt und Frankreich sowieso. Italien ist natürlich ein unfassbar spannender Fundus. Und wir hatten damals schon Italien und Frankreich im Keller, aber nur entweder die Namen, die man kannte, die preislich aber aber die waren preislich völlig uninteressant. Auch die Flaschenanzahl war völlig uninteressant für eine Weinbegleitung. Da hätte man niemand spielen können damit. Und Spanien war gerade im weißen Bereich so gut wie nicht vorhanden, ja. Und da können wir jetzt schon sagen, da haben wir einen Fundus da, eine Spielwiese. Und es hat sich natürlich auch die Weinwelt ein bisschen gewandelt, das muss man auch so sagen. Also ich glaube, die Zeit damals war eine ganz andere. Es klingt zwar vermessen, wenn man sagt, vor 10 Jahren war die Weinwelt anders, aber ich glaube, in den letzten 10, 15 Jahren hat sich schon einiges getan. Und wir haben eine Spielwiese an Weinstilistiken und an Rebsorten, an Weinen, die immer mehr im Fokus kommen, weil auch die Sommelerie zum Großteil mitgewachsen ist und auch die Länder an sich, die junge Generation nachgekommen ist, die versuchen wieder Regionen aufzudecken. Also dementsprechend, ich glaube, heute ist es zwar mehr Energieleistung, viel Energieleistung, diese Dinge zu finden, diese Dinge auch zu verkaufen, an den Mann zu bringen, attraktiv, aber die Spielwiese ist unfassbar groß.
Du hast das jetzt eben auch schon angesprochen, es haben sich, du hast es vorhin auch schon gesagt, also die Trinkgewohnheiten haben sich sehr geändert. Wenn du dir jetzt dein heutiges Programm in der Weinbegleitung anschaust und es vergleichst mit deiner Weinbegleitung von, sagen wir, dem Jahr 2013, wie würdest du sagen, unterscheidet sich das? Wovon gibt es mehr? Was sind da die Unterschiede?
Grundsätzlich sind wir immer weißweinlastiger im Menü. Das ist schon mal grundsätzlich immer so gewesen, weil wir sehr viel mit Gemüse, Fischen arbeiten. Ich glaube, dass wir mutiger sind und aber auch der Mut selbstverständlicher geworden ist. Das ist ja das Spannende dabei. Also vor 2013, wo wir da mal einen leichten, frischen Rotwein gekühlt im ersten Gang eingeschenkt haben, wurde man erstmal schief angeschaut am Anfang. Was trauen Sie sich und was machen Sie da? Es war dann gut, aber es war erstmal die Skepsis da. Ja? Oder wenn man mal einen leicht trüben Wein eingeschenkt hat, ja, wer unfiltriert war. das war da schon ein anderes Verständnis. Heute ist das schon einmal viel einfacher, wobei natürlich auch die Gäste wissen, wo sie sind. Und es ist publik geworden, dass wir schon sehr mutig sind. Aber daran haben wir gearbeitet. Wir haben das Vertrauen halt aufgebaut. Und ansonsten sind wir auch von der Trinkreife her ein Ticken reifer geworden. Bedeutet, wir haben es geschafft, einfach in den letzten Jahren einfach einen Jahrgang immer wieder zurückzugehen. Ja, aber ich finde einfach, ab und zu brauchst du eine gewisse Flaschenreife, um auch die Größe und die Komplexität der Weine besser zu kommunizieren. Und das ist uns auch gelungen. Also das sind viele Faktoren. Aber ich glaube, der Mut wurde auch belohnt. Ich glaube, der Gast ist viel offener geworden, dadurch, dass sich auch die ganze Branche weiterentwickelt hat. Also heutzutage, muss ich sagen, da mal einen Leichtstrip Wein einzuschenken, haben so viele Gäste schon viel Kontakt damit gehabt, ja, dass man einfach schon eine gewisse Selbstverständlichkeit hat. Aber ein kleiner Prozent ist halt so, dass halt Bio-Weine immer noch so einen Verruf haben, aber es ist ein kleiner Teil. Daran müssen wir noch arbeiten, an der Kommunikation nach draußen. Ja, da müssen die Sommelerie, der Journalismus einfach daran arbeiten, dass der Stil des Weines nicht ausschlaggebend ist, was im Weingarten passiert. Also ich finde, da müssen wir dran arbeiten. Ich finde, wir haben viele Gäste, die sagen, wir wollen kein Bio-Wein in der gesamten Getränkebegleitung. Und ich sage, wissen Sie was, wir fangen schon mal an. Sie sagen einfach Stopp oder Sie sagen einen Wein, der Ihnen nicht schmeckt. Und dann ändern wir was. Ja, wir sind ja flexibel, wir sind ja keine Dogmaten. Und wenn das nicht schmeckt, dann schmeckt er, bringe was anderes. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass letztes auch, der hat das ganze Menü durchgedrungen, er sagt, sensationelle Getränkebegleitung. Und er sagt, ja, schauen Sie, es war zu 90% Bio-Wein, ja, logisch, biologisch. Mhm. Ja. Und das war, aha.
Und aber es ist tatsächlich ist auch noch so Aufgabe. Aber es ist bei den Gästen schon auch so, dass sie dann oft Bio-Wein verbinden mit stinkig, trüb, mostig und so weiter.
Ja. Definitiv. Es ist leider immer
selbst
noch so.
Selbst im Steirereck noch.
Mhm. Gerade bei uns, weil die meisten sammeln die Erfahrungen woanders natürlich. Und dann kommen sie zu uns und dasselbe sagen sie zu uns, wie woanders auch. Und ich sage dann immer, wissen Sie, wir fangen einfach an, wir probieren es. Und wir sind ja welche, wir können ja flexibel agieren. Wir haben ja genug Wein da, wir haben genug Alternativen, die wir bieten können. Mhm. Und aber der Großteil ist total zufrieden. Und wenn jemand halt mal wir sagen es auch vorher schon dazu, also wenn die Speisen aufgenommen werden, versuchen wir schon zu kommunizieren, unsere Getränkebekleidung ist keine Jungweinbekleidung, ist auch keine Weinreise von fruchtig, frisch, leicht, elegant, sondern wir versuchen schon auch den Gast in gewisser Weise schon, erstens schreiben wir es auf der Menükarte, das ist das Nächste, aber wir versuchen den Gast auch das Gefühl zu geben, das ist fordernd, das soll Spaß machen, es ist eine Vielfalt da, es ist auch nicht nur Österreich, es ist die ganze Welt. Wir versuchen 60-70% Österreich zu bespielen. Aber wenn das Original einfach besser ist, gehe ich zum Original nach Spanien, nach Italien, nach Frankreich, anstatt eine Kopie aus Österreich zu nehmen. Ja, ja. Sage ich knallhart auch dazu. Das ist es einfach. Ja.
Es hat sich dennoch ja auch herumgesprochen, dass du ein Faible für ungarische Weine hast.
Ungarn ist unser Nachbarland, das muss man einfach so sagen. Wir haben uns sehr viel beschäftigt mit Ungarn die letzten Jahre. Wir versuchen immer wieder was zu probieren. Man muss dazu sagen, ja, vor 6, 7 Jahren, 8 Jahren, was gab es an ungarischen Weinen auf der Karte in Österreich? Das war so gut wie nichts. Ja, das gab es vielleicht 1, 2 Ausnahmen, aber es gab nicht mal einen Händler dafür. Es gab überhaupt kein Verständnis, außer Winzer, die in Ungarn arbeiten. Das war das Einzige, wie ein Franz Weninger in die Richtung. Und ansonsten war ja Ungarn ein unbeschriebenes Blatt. Und auch wenn man einen ungarischen Mann eingeschenkt hat, hieß es, ach ja, die Ungarn. Ach ja, warum? Mhm. Die haben genauso eine lange Tradition, die haben Spannung, die haben viele Rebsorten. Und ich glaube, in Ungarn ist auch gerade die Entwicklung da. Über Politik brauchen wir nicht reden. Das sage ich immer wieder, müssen wir ausklinken, weil die Winzer können nichts dafür. Und ich habe immer gesagt, Ungarn hat eine lange Tradition. Natürlich durch den Kommunismus ist viel verloren gegangen. Rebsorten, Klone. Aber grundsätzlich kann man viel rausholen. Und deswegen haben wir uns viel mit den Nachbarländern beschäftigt und finde, das bereichert doch sowieso überhaupt erstens die Weinauswahl und auch in der Getränkebekleidung, wenn wir jetzt mal auf die Getränkebekleidung hingehen, auch wieder, weil ein Ollas Riesling oder ein Vermint, was es zum Teil in Österreich schon gibt, aber nicht so viel in dieser Vielfalt, oder ein Keck Frankosch, Blaufränkisch, wo man klar in Österreich gute Alternativen, großartige Weine findet, aber ab und zu mal über die Grenzen schauen, hilft doch weiter und bringt auch eine gewisse Spannung rein. Also dem haben wir uns nicht verschlossen und wir wollten einfach auch zeigen, dass unser Nachbarland tolle Weine produziert. Da geht gerade richtig was weiter, weil die junge Generation jetzt, die haben viel Praxis gesammelt im Ausland, die kommen jetzt langsam zurück wieder zu den Eltern. Die Eltern oder die Weingüter bekommen Rebfläche zurück von früher und da baut sich gerade was auf und dem sollte man sich nicht verschließen. Und ich finde gerade unsere Aufgabe in der Sommelerie ist doch auch, einen Schritt voraus zu sein dem Konsumenten, ja, zu zeigen, hey, was ist jetzt so ein Puls, wo geht die Reise hin, was gibt es, was man sonst noch nicht hatte, weil das Schlimmste ist, von Sommelier ein Wein einzuschenken, ach ja, den kennen wir schon, ach ja, den kennen wir schon, ach ja, den kennen wir schon.
Also das ist für dich sozusagen das Negativbeispiel, wenn du Gästen im Rahmen der Weinbegleitung ein Glas einschenkst und die sagen, ah ja, den kennen wir, das ist eigentlich das, was du eben nicht willst.
Wenn es zu viel wird, schon, ja. Also ich sage immer wieder, man sollte ab und zu den Gästen auch eine gewisse Sicherheit geben, wenn sie ein Etikett kennen, sagen, ach ja, den kennen wir, das ist okay, das ist super, weil du gibst denen auch in gewisser Weise ein bisschen eine Wohlfühlatmosphäre, so, die Brust geht hoch, sagt, hey, super, ja, den kennen wir, ja, also wir kennen uns schon aus. Das andere wäre ein bisschen zu, gar keinen Wein kennen, ist auch demotivierend, da muss man aufpassen. Ich finde, ab und zu muss man ein bisschen Zuckerbrot geben, sagen, hey, jetzt gibt's mal einen Namen, den man kennt, eine gewisse Sicherheit auch, wo befindet man sich gerade im Menschenstatus, ja. Das ist ganz, ganz wichtig, aber auf lange Frist gesehen ist es schön, wenn man einfach auch mal ab und zu mal ein paar Überraschungen parat hat, wo der Gast noch nie was von gehört hat, von Regionen, die gerade wiederbelebt werden, wo sich selbst die Sommelerie schwer tut, dieses alles zu kennen, ja. Finde ich das ganz, ganz wichtig, dass wir auch was einschenken, was wiederum für Neugier sorgt, für die nächsten Male. Und deswegen kommen ja auch die Gäste, deswegen werden auch viele Getränke bestellt. Weil man sonst mal etwas trinkt, was man sonst vielleicht nicht bestellen würde, wenn man das selber bestellt. Das sagen mir viele Gäste. Die sagen immer, wissen Sie, warum wir das trinken? Weil wir immer wieder überrascht werden. Weil sonst bestellt man sich immer das Gleiche. Man bestellt immer von der Weinkarte den Namen, den man kennt. Aber hier wird man immer überrascht. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und auf die Länge gesehen, auf die Jahre gesehen, kann man auch den Gast gewisserweise schulen, auf eine positive Art und Weise, ja. Genauso wie man es früher mit Gerbstoff, mit Säure, mit Salzigkeit, man kann sie langsam heranführen. Und umso länger das geht, desto mehr Vertrauen aufgebaut wird, desto mehr Mut kann man auch zeigen und haben, was anderes einzuschenken, ja.
Also, das ist ja genau das Faszinierende auch, finde ich, auch wenn man dir so zuhört, in den letzten 20 Jahren, das merkt man wirklich, wenn man dir so zuhört, wie sehr sich die Tätigkeit, das Berufsbild des Sommeliers gewandelt hat. Wenn man dir da zuhört, merkt man, ja, man muss dem Gast ein bisschen eine Sicherheit geben, dann aber wieder ihm die neuen Dinge zeigen, schauen, was schmeckt ihm, was schmeckt ihm nicht. Also du bist ja an einer unheimlichen Schnittstelle zwischen, natürlich zwischen Gastgeber, zwischen dem Weinexperten, mit allen psychologischen Tricks musst du ja arbeiten, damit du dem Gast das bestmögliche multidimensionale Erlebnis bieten kannst. Hättest du damals, als du angefangen hast, in der Gastronomie zu arbeiten, jemals gedacht, dass der Beruf des Sommeliers so vielschichtig werden würde?
Also grundsätzlich, wo ich angefangen habe, in der Gastronomie zu arbeiten, war ich noch ein kleiner Bub wie jeder und ich habe Spaß dran gehabt, mit Gästen umgehen zu können, also mit zu reden. Und ich war ja nicht ansatzweise, wo ich Gastronomie angefangen habe, in die Situation darüber nachzudenken, was in 20 Jahren ist. Also ich habe ja angefangen, weil ich keine Lehrstelle hatte als 16-Jähriger und bin dann in die Gastronomie gerutscht. Aber ich glaube dann mit der Zeit, ich glaube, der Weg ging dann los, wo ich im Steirereck angefangen habe, wo ich den Herrn Schmidt gesehen habe. Das war ein tolles Erlebnis. Das war ja Wahnsinn. Also da muss ich immer klar sagen, ich war 21 Jahre, wo ich in Steirereck gekommen bin. Und für mich war das eine andere Welt. Diese Welt habe ich noch nie so richtig so gesehen. Und das war dann schon wichtig. Das hat mich geprägt. Aber dann über die Jahre hinweg versucht man schon, sein eigenes Bild zu malen und auch zu interpretieren. Und da habe ich halt gemerkt, die Mischung macht's. Der Schmidt kam aus einer Generation, wo Sommelerie ganz anders gelebt wurde. Es wurde, war der Gast auch anders. Und ich glaube, das hat sich alles mit der Zeit entwickelt. Das ist wie ein Film. Das ging dann ruckzuck. Das ging dann in diese Richtung. Man entwickelt sich dann auch persönlich und menschlich weiter. Wenn man dann die Rahmenbedingungen hat, wie hier in Wien jetzt, in Wien und im Steyrek. Wien ist ja auch nochmal internationaler geprägt. Und dann auch im Steyrek, wo man auch die Freiheit hatte, wo das Vertrauen da war von den Chefs zu sagen, mach, tu. Das hast du auch nicht überall. Und da habe ich gemerkt vor 10 Jahren, da ist so viel Potenzial drin. Und es ist doch für die Gastronomie oder für die Sommelerie befruchtend zu sagen, man kann spielen. Also ich finde das ganz wichtig. Und ich habe kein Problem mit Classic, mit Orange, Natural, all diese, Hauptsache der Wein ist gut, es passt zu dem, was du heute machst, im Restaurant, zu den Gerichten, und ist doch nur die Frage, wie man sie einsetzt, behutsam einsetzt und auch den Gast gewisserweise einen Ticken immer voranzubringen, zu sagen, Augen öffnen, mal ab und zu mal was probieren. Das ist so toll und das schätzen auch die Gäste. Man muss ja mal ab und zu fordern, immer nur auf Handbremse fahren, macht doch keinen Spaß. Ab und zu muss man mal riskieren und zu 99% geht's super gut und dann ist wieder 1% dabei, da ist halt nicht ganz so viel, dann sagt man, hey, okay, was können wir machen, was können wir ändern? Aber die Gastronomie oder die Sommelerie hat sich ja die letzten Jahre gewandelt, weil wir aber auch von den Produzenten her ganz anders gefordert werden. Das ist ja das Nächste. Das ist ja, die Sommelerie hat sich ja nur dem angepasst, wir sind ja das Sprachrohr der Winzer, ja, oder der Produzenten. Wenn der Winzer das produziert oder macht, haben wir die Aufgabe auch, uns das herauszuziehen und an den Mann zu bringen, ja. Das ist unsere Aufgabe, unser Sprachrohr. Und deswegen schätze den Kontakt persönlich sehr, sehr stark mit Winzern, mittlerweile als Freunde sogar. Und da kann man nur rausziehen, saugen und das dem Gast auch so wiedergeben, weil das ist genau die Unterhaltung, die wir wollen.
Ja, inwiefern hast du das so erlebt? Inwiefern hat sich das Verhältnis und der Austausch zwischen Winzer, also sprich zwischen Produzenten und Sommeliers verändert in den letzten 10, 15 Jahren? Ist das viel, viel enger geworden? Also haben da vielleicht auch die sozialen Medien irgendwie mehr Austausch kreiert?
Boah, das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, der Kontakt früher zu Sommeliers war großteils schon da. Es ist durch Multimedia natürlich viel komplexer geworden. Es ist, man kriegt so viel zum Lesen, so viel zum Sehen, die ganze Zeit Handy, Internet, Instagram, Facebook, da kommt man ja gar nicht weg, wenn man da nicht sagt, stopp.
Ja.
Da saugen natürlich viele. Ich kann jetzt so von mir reden, also ich versuche schon immer einen direkten Kontakt zu den Winzern zu halten, weil wir erstens Österreich alles direkt einkaufen. Dementsprechend bleibt mir gar nichts anderes übrig.
Also ihr kauft alles, was ihr an österreichischen Weinen habt, alles direkt ab Hof.
Ja. Das war die Ansage vom Chef. Die habe ich mir natürlich angenommen. Es ist viel Arbeit, definitiv. Du bist halt immer on point, du musst immer aktuell sein. Du bist dann viel auch E-Mails bei Weingütern unterwegs und deswegen sage ich ja, also der Kontakt zu Winzern ist mir sehr, sehr wichtig, ob telefonisch, ob online oder vor Ort, was mir am liebsten ist, ja. Dazu reicht nur die Zeit ab und zu nicht. Ja. Aber ich glaube, der Austausch ist sehr, sehr stark und man merkt auch mittlerweile auch über Händler. Die Händler machen sehr, sehr viel für die Winzer, versuchen sehr, sehr viel Schulungen zu machen, Masterclasses, Verkostungen, versuchen einfach dieses Thema attraktiv zu behandeln. Und ich glaube, dass da die junge Generation von Sommeliers profitiert, definitiv. Ja, ich finde das ganz, ganz wichtig, gerade Austausch, Winzer, Sommelier, Ich wünsche mir ab und zu, dass man mal hinter die Kulissen schaut, hinter den Wein. Also Weine probieren ist alles schön und gut, aber ab und zu ist mir wichtig, einfach mal Weingärten. Wo liegt die Zukunft? Wie wird es produziert? Wie kann man was ändern? Wie sind die Herausforderungen der Winzer? Ich glaube, das ist für den Gast auch ganz, ganz wichtig, mal mitzubekommen. Da muss die Sommelerie einfach immer on point sein, immer am Puls der Zeit sein, um das auch zu bestätigen und zu reden.
Also du würdest schon sagen, dass auch jetzt in die Zukunft gesprochen immer mehr auch idealerweise ein Job des Sommeliers sein wird, den Gästen ein bisschen mehr Weingartenarbeit klarer zu machen, zum Beispiel.
Ja. Ja, viele haben doch nicht mal das Verständnis für gewisse Produkte. Ja, geht ja beim Honig los. Wie entsteht Honig? Wo kommen die Fische her? Wir reden jetzt über Lebensmittel, ja. Mhm. Und das ist beim Wein genau dasselbe, ja. Mhm. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man auch gerade als Sommelier eine gewisse Weltoffenheit hat, eine gewisse Expertise hat über das gesamte Thema, nicht nur über den Wein an sich in der Flasche, über den Jahrgang. Ich glaube, das zieht sich doch mit, kulturell auch. Also gerade das Sommelier hat ja auch kulturell eine gewisse Aufgabe. Es gibt auch eine gewisse Aufgabe, was geografisch, Klima, Bewirtschaftung, das ist so ein Riesenthema. Ja.
Und es steckt ja alles drin im Wein eigentlich, von Wein über Geografie, über Geologie, über Klima, alles Mögliche. Ja.
Genau, und da ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen, schadet nicht und der Gast profitiert nur davon. Und genau diese Themen wie mit Bio-Wein ist nicht so meins, so. Genau, das sind Themen, die man als Sommelier sehr, sehr clever, sehr, sehr einfach und sehr, sehr entspannt auch lösen kann. Ja, also es gibt so viele tolle Weine, die von biologischer Bewirtschaftung stammen, die aber sehr klassisch im Stil sind.
Ja.
Und das meine ich damit. Wir sollten viel mehr Fundus und viel mehr Aufmerksamkeit in Weingarten setzen, anstatt nur auf den Wein. Das Resultat sollte immer gut sein, das wissen wir ja alle, aber der Fundus ist immer der Weingarten. Und das ist immer so. Es ist wie in der Küche so, es ist auch beim Wein so. Der Weingarten ist das Thema, ja. Und da müssten wir ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken.
Mhm. René, ich möchte jetzt auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Du hast es vorhin kurz angeschnitten, deswegen oder beziehungsweise mir ein Stichwort geliefert, deswegen möchte ich das jetzt ansprechen. Du hast gesagt, teilweise hast du einfach auch nicht die Zeit, um bei allen Winzern für jeden Jahrgang, für jeden neuen Jahrgang vorstellig zu werden. Man weiß ja auch, dass du ordentlich lernst und streberst für den Master Sommelier. Was ist da genau deine Ambition? Weil man könnte ja auch denken, der René hat ja eh alles. Was braucht er da noch, den Master Sommelier?
Ja, das denken viele, ja. Die Frage wird noch sehr oft gestellt, ja.
Ja.
Grundsätzlich ist das ein Weg, den ich mir für mich selber begleiten wollte und selber für mich selber entschieden habe, um das einfach auch selber persönlich mich zu fordern, auch immer wieder gereizt zu werden, immer wieder ein bisschen mehr Druck zu spüren. Ja, hat ja bis jetzt nicht geklappt.
Es hat nicht geklappt. Bist du durchgefallen jetzt schon? Wie oft? Einmal? Zweimal?
Ich bin jetzt schon beim Finale in dem Sinn, ja. Mhm. Also beim Master direkt. Und ja, da hat man halt immer drei Stages. Es ist die Theorie, die Tasting und die Practical. Und man merkt einfach, man wird bescheidener, empathischer durch sowas auch, muss ich sagen. Was mir auch hilft, was auch toll ist, was schön, für mich persönlich immer wieder eine Erfahrung ist. Und da bin ich, die praktische habe ich schon positiv beschlossen und jetzt habe ich halt im August die Chance, die Theorie des Tasting zu bestehen und es ist eine Herausforderung, definitiv nebenbei. Ich will mich auch nicht auf der Arbeit stark zurücknehmen, um einfach auch ein Gast zu sein, das ist mir einfach wichtig und dementsprechend ist die Herausforderung auch eine ganz andere, dann das abzuschließen. Das Schöne ist einfach gerade bei dem Kurt der Austausch international.
Ja.
Ja. Du bist in London, du triffst sehr viel Sommeliers international und dieser Austausch ist befruchtend. Das ist wirklich ein ganz tolles Erlebnis, einfach auch mit solchen Menschen reden zu dürfen und zu können und auszutauschen, wie es woanders abgeht. Was für Weine, Stilistiken, Philosophien und selbst der Kurz, das, was mir sehr sympathisch ist, ist einfach auch, die sind sehr, sehr nah an der Gastronomie dran. Ja. Und das ist die Herausforderung für mich. Das ist meine eigene persönliche Herausforderung. Es würde mir jetzt beruflich gesehen, jetzt hier im Steyrek, es würde sich nichts ändern, glaube ich. Also wüsste ich jetzt nicht, es würde sich nicht verändern, aber ich habe das nicht angefangen oder mache das, um eine andere berufliche Ebene einzuschlagen oder irgendetwas. Ich mache es einfach, weil es mich selber fordert, weil ich auch diesen Kontakt liebe mit anderen Sommeliers im internationalen Bereich auch. Du kommst raus aus deiner heilen Welt. Du kriegst mal, wie ich
raus aus der Komfortzone.
Richtig, ja, aber das ist ganz, ganz wichtig. Das fordert dich einfach. Das bringt dich wieder back to the earth. Das ist für mich persönlich, es schmerzt natürlich ab und zu, ja. Es ist auch viel Zeit, die da investiert wird, aber grundsätzlich, man geht nur mit einem positiven Gefühl raus, wenn man lernt wieder dazu, egal ob man bestand oder nicht, man lernt dazu, weil es stärkt auch ein menschlich, auch ein charakterlich.
Woran ist es denn bis jetzt gescheitert? Ist es diese unheimliche Vielzahl an diese Unabsehbarkeit an Weinen, die man dazu probieren bekommt? Oder was ist es genau?
Boah, das ist so viel, das ist so komplex. Also erstens natürlich die Vielfalt, diese Tiefe, das ist ja unfassbar, das ist ein unendliches Thema. Natürlich ist die Herausforderung auch die Zeit, das ist das Größte, um deinen Schweinehund zu überwinden. Und die Zeit. Also das sehe ich komplett Zeit, Schweinehund. Und natürlich ist das ein unfassbares Spektrum. Also allein die Theorie, unfassbar. Da geht es ja um alles, ja. Und Tasting auch. Also kriegt da immer sehr, sehr gute Unterstützung auch vom Alex, gerade beim Tasting von Kupplinger Alex, der sich ab und zu Zeit nimmt für mich und einfach mir mal ein Flight einschenkt. Aber grundsätzlich ist es Zeit. Ich will halt auch im Restaurant stehen, ich will am Gast stehen und dadurch, dass ich natürlich auch Familie jetzt habe, noch mehr Familie habe, ist das einfach natürlich eine persönliche Herausforderung, die ich eingehe und auch so Zeit.
Zeit, der Zeitfaktor, du hast erstens mal gelinde gesagt einen Vollzeitjob, du hast Familie und du hast ja auch andere Projekte, also eigene Dinge im Laufen. Ich nehme an, dass es das immer noch gibt, deinen eigenen Wein.
Definitiv gibt es das.
Vielleicht kannst du uns ein bisschen über das auch erzählen. Dein Baby Niederösterreich, glaube ich, oder?
Ja, genau. Ja, ich habe ich habe mit Thomas Reiter von Sommelier vom Ratzens Sohn, der hat ja bei uns 8 Jahre hier gearbeitet. Wir haben uns 2010 kennengelernt und sind immer noch beste Freunde. Und unser Traum war es immer, eigenen Wein zu produzieren. Also wir haben schon vor 8 Jahren darüber gesprochen. Die Situation hat sich nicht ergeben gehabt und wir haben noch nie den Mut gehabt, vielleicht auch zu sagen, wir riskieren das. Und das war ein glücklicher Zufall vor 3 Jahren. Und es haben 3 junge Mädels den Weingarten geerbt und die wollten dann den Pächter neuen, der nachhaltiger agiert und der innovativer ist. Und wir haben Nägel mit Köpfen gemacht und haben das zusammen gepachtet, zu zweit.
Und das heißt, ihr habt dann beschlossen, ihr pachtet diesen Weingarten zu zweit. Und das war von Anfang an klar, da macht ihr euren eigenen Wein, also selbst ausbauen, alles.
Richtig. Genau. Also wir haben einen Weingarten vorgefunden, der 91 gepflanzt war. Also es war ein alter Weingarten, das ist schon mal das Schöne dabei. Mhm. Wir haben uns einfach ausprobiert. Wir haben gesagt, wir machen das. Wir sind sehr blauäugig an das herangegangen, wobei wir uns sehr, sehr stark mit Weingärten beschäftigen oder mit Weingartenmanagement und so. Aber das ist eine ganz andere Baustelle, wenn du es dann selber machst. Und du fragst 10 Winzer und kriegst 15 verschiedene Antworten.
Das ist wirklich das, was man immer hört. Also jeder Sommelier, und das sind wirklich nicht viele, aber jeder Sommelier, der einmal schon seinen eigenen Wein, einen eigenen Wein gemacht hat, all die Entscheidungen treffen musste, die es ja braucht, um einen Wein in die Flasche zu füllen. Jeder sagt, das kann man sich selbst als gestandener Sommelier nicht vorstellen, was das für eine Arbeit ist.
Ja, definitiv. Aber wir sind voll motiviert. Wir wollen Fehler machen. Aus Fehlern lernt man. Und wir sind da, der zweite Jahrgang ist im Keller, ist im Fass. Der erste Jahrgang ist schon verkauft. Und wir sind die nächsten Jahre voll motiviert und geben Gas. Und unser Anspruch ist auch, alles selber zu machen. Also das muss man dazu sagen. Wir machen wirklich alles selber. Und dementsprechend, es ist auch für uns selber erstens ein Ausgleich. Also im Weingarten zu stehen und einfach da zu zweit da Gas zu geben, das ist einfach auch zu dem Alltag hin einfach eine gewisse Ruhe, eine gewisse Entspannung, obwohl das Arbeit ist. Aber es macht einfach unfassbar frei. Ja, man kann viel reden, man kann viel nachdenken. Und trotzdem wollen wir uns auch irgendwie selbst verwirklichen. Wir wollen einfach probieren, was Gescheites machen und auch vielleicht andere mitziehen, andere inspirieren mit unserer Arbeit. Ja. Wir haben ja nichts zu verlieren. Das ist ja das Ding. Wir können riskieren, wir können mal probieren. Und das schätzen auch die Winzer selber, weil wir einfach auch sehr demütig an die Sache rangehen. Wir wissen ganz genau, was Winzer leisten und auch in einer anderen Größe. Ja.
Und wie viel Hektar auch nicht habt ihr da? Kann man da überhaupt von Hektar sprechen?
0,31 Hektar, ja. aber wir wollen da auch nicht zeigen, wie es besser geht. Wir wollen einfach unsere eigene Erfahrung damit machen, um einfach auch ein bisschen mitzureden, einfach mal ein bisschen tiefer in die Materie einzudringen. Und das schätzen die Winzer. Und die haben da riesigen Spaß dran, uns zu beobachten und mit uns zu reden darüber. Und es haben schon viele Winzer vorher schon gesagt, ich stelle extrem viele Fragen über Weingärten. Und das wird weiterhin so sein.
Ich glaube, mich zu erinnern, gemischter Satz macht ihr?
Genau.
Noch was anderes oder ausschließlich gemischter Satz?
Na, wir haben einen gemischten Satz aus Welschriesling Neuburger. Wir haben nachgesetzt mit Zierfandler Rotgipfler vom Wind. Wir haben einen Veltliner dazu noch bekommen und dementsprechend haben wir dann eine schöne Vielfalt und wir sind motiviert. Da will ich gar nicht weiter reingehen in das Thema, weil das ist ein Ding noch, das ist noch eine Startlöcher und wir sind da voll dabei und wir sind selber in der Entwicklung und wir versuchen selber uns jetzt den Weg zu kreieren und nebenbei, der Fokus wird immer die Arbeit bleiben im Steyrek, definitiv, das haben mich viele schon gefragt, aber das wird definitiv der Steyrek sein, der Fokus, das wird der Standpunkt sein und das andere, wie der Weingarten zum Beispiel, das ist eigentlich Hobby, ja, aber wir wollen es halt so gut wie möglich machen und dementsprechend ist das eigentlich eine Weiterentwicklung, eine Weiterbildung für uns alle, für Thomas und für mich, um uns selber ein bisschen zu fordern, auch wieder auch näher in die Materie in der Natur einzugehen.
Du hast aber auch noch ein anderes Projekt, Taste the Difference, wo du so ein wenig deine eigenen Verkostungen und so weiter anbietest. Wie schaut es da aus?
Ja, jetzt geht es in die Materie hier. Hey.
Ich weiß alles, René.
Ja, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Na, wir versuchen, das ist im Lockdown entstanden, die Idee. Wir hatten sehr viel Zeit natürlich. Wir haben zwar nebenbei ausgeliefert und Abholservice gehabt, aber ich glaube, für die Gastronomie war es sehr schwerwiegend und sehr katastrophal. Für alle war es schwieriger, aber Gastronomie war sehr lange zu. Die Mitarbeiter oder wir hatten sehr viel Zeit auch zum Nachdenken. Ich habe mir halt einfach immer gedacht, das war schon ein Plan von vorher. Also das war einfach so, viele Anfragen, zwecks Verkostungen, Masterclasses, selber auch Schulungen zu machen und auch viele private Anfragen für Events waren immer da. Ich konnte sie nicht so richtig einbauen und nicht so richtig wahrnehmen. Und da habe ich einfach den Entschluss gesetzt, einfach ein eigenes kleines Gewerbe nebenbei zu gestalten, wo halt diese Anfragen wahrgenommen werden und wo ich einfach auch halt 3-5 Mal im Jahr einfach Events mache, Geburtstage hatte ich schon, Pensionsfeiern, Verkostungen, Masterclass, alles schon gehabt, um einfach auch nebenbei ein bisschen was zu machen und einfach, ja, ein kleines Standbein zu entwickeln, auf langfristiges Sehen, um einfach auch professionell zu arbeiten. Ja, und das ist dann halt im Lockdown entstanden und dann Nägel mit Köpfen wieder. Ich bin dann ein sehr direkter Mensch, der dann gleich Gas gibt. Und das geht gut an. Soll aber wirklich eine Kleinigkeit nebenbei sein.
Geht sich das aus, neben dem Master Sommelier, neben dem Weingarten, neben dem Steirereck?
Das sind 4-5 Events im Jahr. Das ist jetzt nicht so extrem. Okay. Ich habe das auch immer kommuniziert, wie du sagst, richtig. Steirereck ist immer die Nummer 1, jetzt arbeitsberuflich gesehen. Natürlich die Familie Nummer 1 im Privat. Aber beruflich gesehen ist Steirereck immer Nummer 1. Der Weingarten ist eigentlich ein Hobby nebenbei und das kleine Gewerbe, wenn es sich ergibt und wenn es attraktiv ist, wenn es mir taugt, mache ich gerne etwas. Und da gibt es ja immer Anfragen, ja. Und ich wollte es halt offiziell machen, ja, ganz entspannt. Ja. Das war auch ein Ding, irgendwann triffst du die Entscheidung, sagen, okay, machst du es nebenbei oder machst du es offiziell? Und ich habe einfach offiziell dann gesagt, passt, wir machen das so. Und ich glaube, es ist im Rahmen. Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt hauptberuflich, dass ich mich da umbringe deswegen, aber ich nebenbei ein paar Events, sind immer ein paar Anfragen da und das mache ich gerne, weil es ist ja auch gewünscht und die wollen das. Die Gäste freut das auch, dass du dir die Zeit nimmst. Vor 5 Wochen war ich privat bei einer Geburtstagsfeier und die wollten ein großes Menü, gehen wir mit Weinen und das ist doch schön. Das ist doch schön. Das ist gut für die Branche, das bereichert auch. Man kann Dinge herzeigen, man kann ein bisschen Expertise zeigen und solange es eine entspannte Wohlfühlatmosphäre ist auf einem hohen Niveau, passt das perfekt.
Ja, super. Es klingt sehr gut, auf jeden Fall. Jetzt habe ich gerade noch meine Frage vergessen, die ich dir noch stellen wollte. Lass mich mal noch mal ganz kurz überlegen. Gerade ein ganz kurzer Blackout, den wir dann schön rausschneiden können.
Rausschneiden?
Ja, ja, unbedingt.
Das ist gut. Das
mal. Jetzt weiß ich es schon wieder. Das sind ja alles jetzt ein wenig Nachwirkungen und Auswirkungen der Corona-Krise. Du hast es jetzt eben erwähnt, also du hast dir da ein bisschen was daneben so aufgebaut, auch damals, weil du Zeit hattest. Fällt dir jetzt für deinen Beruf und vielleicht auch unmittelbar für deine Tätigkeit im Steirereck, fallen dir da andere Auswirkungen auf, die durch Corona passiert sind in Sachen Wein? Fällt dir da irgendwie auf? Ich weiß nicht, trinken die Leute mehr Wein, weniger? Hat sich irgendwie durch Corona auch im Weinkonsum was geändert bei dir im Restaurant? Gibt's da Dinge, die du festmachen kannst? Oder geht jetzt eigentlich alles so ein bisschen weiter, wie es vorhin war?
Die Gäste sind sensibler geworden, sensibler einfach, ja. Also das ist, man merkt das einfach. Wer vorher einen leichten Wein getrunken hat, trinkt jetzt noch einen leichten, eleganten Wein. Wer vorher sehr, sehr gut getrunken hat, trinkt noch besser.
Also weniger ist der Alkoholkonsum bekanntlicher nicht geworden durch Corona, ja.
Genau, ja. Und auch sensibler, was die Restaurantauswahl betrifft, kann man schon ein bisschen so. Der Gast, um Experimente zu machen, es kommt erst wieder jetzt. Das letzte Jahr, kann man schon vom letzten Jahr reden. So, ja, das letzte Jahr merkt man einfach, der Gast hat sich ganz genau ausgedacht, wo er in Essen geht, wo er sich wohlfühlt, wo einfach nicht nur gut gekocht wird, wo auch die Rahmenbedingungen passen. Ja, das merkt man einfach. Ja, also wir hatten das Glück, dass wir einen guten Stand an Stammgästen haben und einfach super nette Gäste haben und auch das Vertrauen haben. Wir waren immer voll, auch von Kollegen, die ich gehört habe, die waren auch immer voll. Aber trotzdem muss ich sagen, der Gast ist einfach nochmal sensibler geworden in der Restaurantauswahl und wo er hingeht. Und auch ansonsten muss ich sagen, weintechnisch, es geht unfassbar viel. Ja, also das kann man festhalten, definitiv. Der Gast will ja konsumieren, der ist ja hungrig gewesen die ganzen Monate. Das ist ja,
und durstig.
Es geht nicht nur um Essen, genau, es geht nicht nur um Essen und Wein, es geht einfach um Atmosphäre, es geht um
einen gewissen Spaß, es geht um eine gewisse Action. Ich finde, der Gast wollte einfach wieder raus, wollte das Soziale erleben, und ich finde, ein Restaurant ist einfach das Schönste, was es gibt, weil Tapetenwechsel, erstens das, und zweitens auch, wenn da die Post abgeht, das ist doch so attraktiv für den Gast, der fühlt sich wohl, der wollte den ganzen Alltagsstress oder die ganze Krise vergessen, und das merkt man einfach, dass der Gast dankbar geworden ist, essen gehen zu können, und das müssen wir jetzt nur noch bestätigen. Natürlich mit dem Ganzen, natürlich hat die Gastronomie gelitten, leidet jetzt noch an Mitarbeitermangel, ja. Da muss die Gastronomie dran arbeiten, muss der Staat vielleicht ein bisschen dran arbeiten, der Gast auch ein bisschen mit. Das ist eine unfassbare Geschichte, aber ich glaube, das Schönste, was es gibt, ist im Restaurant zu sitzen und ein volles Restaurant zu haben, einen Spaß zu haben, einen Schmäh zu führen, und das befruchtet uns alle, und das brauchen wir auch alle. Also ganz ehrlich, Flasche Wein zu Hause trinken ist nett und schön, aber im Restaurant mit einer gewissen Atmosphäre, das wollten alle wieder, das merkt man auch. Das ist eine ganz andere Kulisse gewesen und eine ganz andere Atmosphäre im Restaurant nach dem ganzen Lockdown. Die haben sich alle gefreut. Wir haben uns gefreut. Das ist das Nächste. Das ist ja nicht nur der Gast freut sich. Wir freuen uns ja auch, dass wir wieder das machen können, was wir lieben. Es war eine hochanstrengende Zeit. Das ist jetzt eine hochanstrengende Zeit, definitiv. Das wird auch so weitergehen. Wie es in Zukunft mit der Gastronomie bestellt ist, das müssen wir jetzt mal abwarten. Aber ich glaube, die Kollegen, was ich mitbekomme, suchen alle Mitarbeiter. Und dann werden wir vor großen Herausforderungen die nächsten Jahre stehen, definitiv. Um das zu verändern wieder, ja.
Ja, da kommt sicher noch einiges auf uns zu, auf die Branche. Ein Thema möchte ich trotzdem noch ansprechen, Stichwort alkoholfreie Getränkebegleitung. Was sind so deine Gedanken dazu?
Wir haben vor Jahren entschieden, dass wir jetzt keine klassische alkoholfreie Begleitung anbieten. Ja, also wir schaffen das gar nicht. Also ganz ehrlich, wir schaffen das gar nicht, dass wir zu jedem Gang ein abgestimmtes Getränk alkoholfrei zusammenstellen, weil wir einfach zu viel Fluktuation haben in der ganzen Geschichte. Wir haben andauernd neue Gerichte. Bei uns ist eine unfassbare Vielfalt da wieder. Es gibt alle 2-3 Wochen neue Gerichte, neues Menü, deswegen haben wir uns gesagt, wir bieten alkoholfreie Getränke an, die über den Abend begleiten, also aufbauend agieren. Also von eher leichtfüßig eleganten alkoholfreien Dingen bis hin zu kräftiger, rotbeeriger. Ich habe dann riesen Respekt vor Kollegen, die das machen. Wenn das logistisch alles passt, habe ich überhaupt kein Problem damit, ist super. Aber wir haben uns gesagt, wir bieten gerne alkoholfreie Alternativen an, aber nicht abgestimmt auf jeden Gang, weil wir bräuchten 15 verschiedene alkoholfreie Drinks. Und das dann im Wechsel aller 2-3 Wochen nochmal mit 2-3 verschiedenen Gerichten. Ja. Also das ist
logistisch. Aber das scheint gesehen, tatsächlich so eher am logistischen Aspekt, richtig?
Ja. Ich find's gut, wenn es eine Alternative gibt, alkoholfrei, definitiv. Bieten wir auch an, alkoholfreie Getränke, nicht nur klassische, sondern auch was anderes, Cocktails, zu fermentierten Dingen, machen wir alles, aber dass wir jetzt abgestimmt auf jeden Gang eine alkoholfreie haben, so ist es nicht, das schaffen wir auch nicht. Ich finde es aber großer Respekt zu Kollegen, die da wirklich unfassbar viel Energie reinsetzen, auch die Wertigkeit, was wir ersetzen, finde ich stark. Und dementsprechend, wir beschäftigen uns damit mit Getränken schon, aber bei uns wird es jetzt keine alkoholfreie Getränkebegleitung zu jedem Gericht geben. Also wir bauen immer auf den ganzen Abend, und das ist auch attraktiv,
definitiv. Glaubst du, wird es in der Gastronomie und auch in der Spitzengastronomie immer mehr werden, dieses Thema alkoholfreie Getränke, oder wird es immer eher so ein wenig ein Schattendasein fristen?
Man merkt, dass der Fokus schon etwas da ist, definitiv. Ich bin einfach zu sehr Sommelier in Sachen Wein, dass ich jetzt sagen will, dass das immer mehr größer wird, das Thema. Ja, ich finde es sehr, sehr wichtig. Ich finde, es soll wertig behandelt werden. Es gibt mittlerweile auch tolle Produzenten, die sehr tolle alkoholfreie Säfte, Drinks produzieren. Finde ich toll. Aber trotzdem wird die Bench immer der Wein sein. Also dementsprechend, ja, es wird eine gewisse Aufmerksamkeit definitiv da sein, immer, wird auch steigend sein, aber ich glaube trotzdem, dass, es kommt auf das Restaurant darauf an, wie es aufgebaut ist, aber ich glaube trotzdem, dass immer noch das Baselwein im Vormarsch ist. Ich hoffe es zumindest.
Lieber René, ich glaube, das sind sehr, sehr schöne Abschlussworte. Abschlussworte, die Zuversicht spenden in jeglicher Hinsicht.
Genau.
Ja, ich danke dir jedenfalls ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast, für dieses sehr, sehr interessante Gespräch. Ich hoffe, auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben da einiges mitnehmen können. Ich hoffe, René, wir sehen uns bei der Rolling Pin Convention Ende Mai, 30. bis 31. Mai in Graz.
Ja, bin sogar zweimal haben zwei Talks, aber ja, sie definitiv
schon organisiert. Bei den Wine Days.
Wir werden uns sehen. Ja, genau, am 30.
Super. Also wer noch kein Ticket hat, unbedingt sich noch eines buchen und René Antrag und die gesamte restliche Crème de la Crème der heimischen Spitzengastronomie und natürlich der internationalen Spitzengastronomie live erleben. Lieber René, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir und sage in diesem Sinne bis bald.
Bis bald, vielen Dank. Dankeschön.